Sicherlich kennst du das. Überall hängen Kennzahlen, Boards sind voll mit Diagrammen, täglich gibt es Meetings und trotzdem geht auf dem Shopfloor nichts voran. Probleme wiederholen sich, Maßnahmen verlaufen im Sand und Führung findet eher in Besprechungsräumen als am Ort der Wertschöpfung statt. Genau hier setzt Shopfloor Management an. Es geht nicht um mehr Kennzahlen oder noch ein weiteres Meeting. Es geht um Transparenz, Führung vor Ort und echte Problemlösung im Alltag. In dieser Episode schauen wir uns an, was Shopfloor Management wirklich bedeutet, warum es so oft missverstanden wird und wie du es so einführst, dass es tatsächlich Wirkung entfaltet.
Der Wertstrom, der Podcast über betriebliche Exzellenz in Produktion, Einkauf und Logistik, rund um Lean Management, Digitalisierung, Führung, Transformation und vieles mehr von Jörg Zwozinski.
Herzlich willkommen in meinem Podcast über betriebliche Exzellenz. Ich halte Shopfloor Management für ein wirklich wirkungsvolles Instrument. Man kann rasch Überblick über den Status einer Fabrik bekommen und Probleme können zuverlässig gelöst werden. Aber es kann auch ein guter Weg sein, um einen kulturellen Wandel im Unternehmen zu begehen. Also Verhaltensweisen von Mitarbeitern und Führungskräften im Sinne einer Lean-Management-Philosophie zu verändern. Darüber spreche ich heute mit Traudel Ort. Hallo Traudel, schön, dass du heute mein Gast bist.
Hallo Jörg, ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch.
Etwas platt gesagt, Traudel hat mir den systemischen Coach beigebracht. Ich habe also die Freude gehabt, von Traudel in Grundlagen des systemischen Coachings eingeweiht zu werden. Und das heißt, Traudel ist aus meiner Sicht wirklich prädestiniert dafür, dass wir über Shopfloor Management reden. Da es eben darum geht, Menschen auf einem Weg des kulturellen Wandels zu begleiten. Aber bevor wir darauf eingehen, Traudel, stell dich doch bitte den Zuhörern vor. Wer bist du und was tust du so?
Ja, Gerda. Ja, mein Name ist Traudel Ort, hast du schon gesagt. Ich bin ein Pfälzer Kind. Ich wohne in der Pfalz an der schönen Weinstraße. Beruflich begleite ich seit vielen Jahren Führungskräfte und Organisationen in Veränderungsprozessen. Und ich habe das sehr viele Jahre, 25 Jahre im Daimler-Konzern gemacht. Dort habe ich ein Inhouse-Beratungsteam geleitet in meiner letzten Funktion. Und es ging eigentlich immer darum, Menschen zu begleiten bei ihrer Weiterentwicklung. Und Lean-Management war schon immer ein großes Thema. Ich habe schon in meiner Diplomarbeit über Lean-Management schreiben müssen. Und eben auch in der Organisationsberatung war das für mich immer eine Guideline bezüglich den Prinzipien. Genau. Ja, was macht meine Arbeit aus? Es ist eigentlich immer so ein Mix aus Organisationsberatung, hab's schon gesagt, Lean-Management-Expertise. Und vielleicht ist das Dritte, was mich ausmacht, dass ich ursprünglich mal BWL studiert habe und 16 Jahre im Controlling war. Das heißt, ich habe auch ein sehr gutes wirtschaftliches Verständnis und es schadet auf gar keinen Fall. Ja, heute arbeite ich mit ganz unterschiedlichen Unternehmen, von der Arbeitsebene bis zum Top-Management. Und es geht immer um Lean und es geht immer um Veränderung.
Wenn du heute mit etwas Abstand auf deinen beruflichen oder privaten Weg schaust, was erkennst du denn als wiederkehrendes Muster wieder?
Ja, das ist auch der KVP, glaube ich. Also ich war nie gut darin, Dinge einfach so zu lassen, wie sie sind. Ich habe mir die Frage gestellt, was geht noch? Wo sind gerade Hürden, die meine eigene Weiterentwicklung blockieren? Was könnten nächste Schritte sein, um da voranzukommen? Und ich bin sehr früh auch beruflich einfach da gelandet, Menschen begleiten zu dürfen bei diesem Weg. Und beides ist etwas, was ich, glaube ich, wirklich sehr, sehr durch mein Leben zieht. Ich habe selbst erfahren dürfen, wie befreiend es ist, Muster zu erkennen, neue Perspektiven einzunehmen und daraus einfach sich weiterzuentwickeln, wirksamer zu werden. Und es ist heute eine große Freude, eben auch einzelne Menschen, ich sage mal im 1:1-Coaching oder eben Organisationen, dabei zu begleiten, ihre Muster zu erkennen und eben auch daraus wirksamer zu werden. Und daraus ist eine Leidenschaft entstanden. Das Weiterentwicklung ist für mich, das ist eine Haltung, das ist eine große Freude, die es mir macht und das ist ein zentraler Wert einfach. Ich kann schlecht umgehen mit Menschen und Organisationen, die sich nicht weiterentwickeln möchten. Aber es gibt genügend andere, Gott sei Dank.
Ja, da haben wir eine klare Parallele, ja.
Sehr schön.
Ja, erst einmal generell gefragt, was ist denn überhaupt Shopfloor-Management aus deiner Sicht?
Ja, ich bin so ein Freund der Worte gerne zerlegt. Und wenn man das Wort Shopfloor-Management mal zerlegt, dann steht für mich halt sinnbildlich der Shopfloor. Ich glaube, wörtlich übersetzt ist es der Werkstattboden, aber für uns Lean-Leute ist es ja der Ort der Wertschöpfung. Also Shopfloor, der Ort der Wertschöpfung, da wo man das Geld verdient. In der Produktion ist es immer sehr klar, das ist eben da, wo die Produktionslinie ist. In den administrativen Prozessen ist es für mich da, wo der Geschäftsprozess stattfindet. So, das ist mal so der eine Teil. Also der steht irgendwie im Mittelpunkt, finde ich, ist eine wichtige Botschaft. Und wenn ich mir das Wort Management mal ein bisschen in die Hände gebe zum Kneten, dann ist da ja drin zum einen Steuerung. Steuerung ist für mich das Gegenteil von einfach geschehen lassen. Steuerung hat was Aktives, aktiv eingreifen, als Lean-Mensch kurzzyklisch aktiv eingreifen. Und der zweite Aspekt von Steuerung ist ja, du hast ein Soll, du hast einen Zielzustand generiert für deinen Geschäftsprozess oder für deinen Wertstrom. Und du schaust dir parallel das Ist an und du beschäftigst dich ständig und kontinuierlich mit dem Gap, das dazwischen ist, und versuchst, dich dahin zu steuern. Und ganz einfach ausgedrückt bedeutet es für mich Shopfloor, dass eben die Wertschöpfung im Mittelpunkt steht, du dir Ziele setzt und kurzzyklig mit Methoden und Haltung anstrebst, diesen Zielzustand zu erreichen. Vielleicht mal so viel, ja.
Also für mich ist es auch im Grunde genommen genau unter dem Aspekt, den du angesprochen hast, etwas sehr Schnelles, Kurzes, das Kurzzyklische, also in hoher Frequenz, da bin ich auch bei dir. Und auch schnelle Entscheidungen zu treffen, aber auch erhalten zu können, das macht in Summe wirklich Geschäftsprozesse einfach schneller. Aber was es tatsächlich in der Folge dann für mich dargestellt hat, und das war gar nicht primärer Sinn oder primärer Wunsch beim Etablieren von Shopfloor Management in unserer Organisation, war, dass ich tatsächlich erlebt habe, wie Verhaltensweisen durch das Shopfloor-Management zutage getreten sind und die man dann tatsächlich aktiv gestalten konnte, also tatsächlich als Führungskraft auch begleiten konnte. Und das hat mich eigentlich fasziniert, dass Shopfloor-Management praktisch Mittel zum Zweck eines kulturellen Wandels wurde.
Mhm. Ja. Du weißt ja, dass ich viel auch im administrativen Bereich unterwegs bin und dazu fällt mir einfach auch noch ein, Shopfloor bringt eine Transparenz rein, die vorher nicht da war. Es bringt die Prozessleistung in den Mittelpunkt und trotzdem darf sich die Kultur darum verändern, dass sie wirksamer wird. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, den es für mich ausmacht. Also Transparenz, weißt du, dass plötzlich Abweichungen sichtbar werden. Bei der Admin oder im administrativen Bereich ist es oft so, dass es vorher gar keine Abweichungen gibt, weil es noch nicht mal Ziele gibt für einen Geschäftsprozess.
Ja, du hast jetzt schon mehrere Aspekte auch gerissen, aber lass uns tatsächlich nochmal einen Überblick geben, was sind jetzt tatsächlich die einzelnen Merkmale eines Shopfloor-Managements?
Mhm. Also für mich, ich nenne es vielleicht mal Bestandteile. Vielleicht können wir es da nochmal erweitern auf Merkmale. Aber für mich ein ganz wichtiges Bestandteil eines Shopfloors ist ein Visualisierungsboard oder ist die Visualisierung, dass man einfach mit Visualisierung arbeitet. Ganz pragmatisch gesehen ist es das Board, das im Bereich hängt, digital oder haptisch, wie auch immer. Und das bringt ja schon viele Dinge mit sich. Das eine ist, dass Dinge transparent werden. Das andere ist auch, dass so ein Platz auf einem Board begrenzt ist. Das heißt, es zwingt das Team und auch die Führungskraft, einen klaren Fokus zu setzen. Ich kann nicht alles auf das Board bringen, ich muss Fokus setzen. Und es ist für mich auch ein Kommunikationsmittelpunkt, wo das Team sich regelmäßig trifft, also regelmäßig verlässlich aufeinander trifft und dort täglich kommuniziert. Also Board wäre ein Bestandteil. Das zweite wäre das tägliche kurze Shopfloor-Meeting. Was, also ganz, ganz kurz, was ist typisch? Es ist in der Regel im Stehen. Das ist vielleicht so als Orientierung maximal 15 Minuten. Das hat einen sehr, sehr operativen Fokus auf heute. Vielleicht noch mit dem Ausblick, was ist von gestern noch wichtig und was muss ich für morgen schon vorbereiten, aber sehr, sehr kurzer Zeitraum. Und es hat für mich sehr viel dieses Meeting von die Dinge auf den Punkt bringen. Also anstatt in Anführungsstrichen Laberababa-Runden. Es ist eine sehr, sehr effiziente Form von Kommunikation, dass die Mitarbeiter auch zwingt, in diesen Gesprächsmodus zu kommen, also effizient auch zu kommunizieren. Ja. Das dritte wäre für mich die Kennzahlensteuerung, haben wir schon ein bisschen angesprochen, dass der Prozess der Mittelpunkt ist, also Prozess in der Produktion ist es halt der Wertstrom, in der Administration ist es der Geschäftsprozess und der wird oder die Prozessleistung wird mit Kennzahlen gesteuert und am besten nicht mit 15, sondern mit ein, zwei wichtigen, sodass auch der Mitarbeiter den Fokus behalten kann. Und was für mich da schon dazugehört, ist auch, dass das einfach visualisiert ist. Einfache Balkendiagramme oder also kein komplexes System, sondern für jeden Mitarbeiter einfach verstehbar. Ja, und der vierte Bestandteil, das wäre für mich das Thema kontinuierliche Verbesserungsarbeit. Wir sprechen immer bei Lean davon. Ich habe lange danach gesucht, wo sie eigentlich stattfindet, bis ich für mich Shopfloor entdeckt habe. Weil ich immer gedacht habe, naja, so ein, zweimal im Jahr einen Workshop machen, ist das jetzt kontinuierliche Verbesserung. Und deswegen ist das für mich ein ganz wichtiger Bestandteil, dass das als System im Shopfloor-System verankert ist, dass kontinuierliche Verbesserung stattfindet. Ja, vielleicht mal so viel zu den vier Bestandteilen.
Ich würde da gerne noch mal etwas tiefer Punkt für Punkt auch durchgehen. Was auch schon zur Sprache kam, ist ja, dass das quasi Führung am Ort der Wertschöpfung, also Shopfloor im Lean-Verständnis ist. Welchen Stellenwert hat denn das für dich, dass das just dort geschieht, also dass das Shopfloor-Management wirklich auf dem Shopfloor stattfindet?
Also für mich hat es eine hohe Bedeutung, weil Führung nicht im, naja, in der Produktion würde man sagen, Führung darf nicht im Büro passieren, weil dort ist es wichtig, dass die Führungskraft ihren Prozess regelmäßig sieht, mit den Menschen im Gespräch ist und auch wirklich sich die Mühe macht, den Prozess zu verstehen. Das hat für mich einen hohen Stellenwert. In der Administration ist das nicht so ganz einfach, weil der Prozess sich oft hinter den Bildschirmen abspielt. Umso wichtiger ist es für mich, dass auch die administrativen Führungskräfte sich den Prozess anschauen und das Shopfloor am Prozess stattfindet. Das ist, ich sag mal, wenn wir über das Meeting sprechen, heißt es oft, dass dann auch wirklich in den Büros der Menschen das dort stattfindet. Und nicht in irgendeinem entfernten Besprechungsraum. Und in der Produktion muss es dort sein, wo ich auf die Linie schauen kann, im besten Fall.
Ich habe festgestellt, dass selbst Nicht-Beteiligte, die im Grunde genommen aus der Ferne nur sehen, dass da etwas stattfindet, auch, dass bei diesen auch Effekte erzielt werden. Ja, dass sie nämlich tatsächlich sehen, aha, da steuern Menschen aktiv, die nicht irgendwo eben versteckt, ja, sondern in der Nähe von mir. Wenn dann natürlich Probleme auch gelöst werden, dann verbinden sie damit natürlich auch, dass das Wirkung erzielt. Ja, also das ist natürlich Voraussetzung. Wenn nicht, dann wird dieser Mehrwert halt auch nicht erkannt. Ja, und dann stellt sich natürlich eher die Frage, ja, was treiben die denn da? Ja, also noch besser ist natürlich, wenn tatsächlich alle daran beteiligt werden können. Ja, also man kann ja tatsächlich, wenn man das so entsprechend strukturell aufbaut, jeden Mitarbeiter einziehen in jeder Fertigungsinsel. Wir kommen dann nochmal bei dem Punkt, welche Struktur gibt man dem? Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, glaube ich, dass man auch selbst bei den Nichtbeteiligten auch eine Wirkung erzielt.
Ja. Nee, mir ist gerade eingefallen, als du das erzählt hast, habe ich mich erinnert an ein Buch, das ich dazu gelesen habe, das ich sehr gut fand. Und der Autor hat Shopfloor als Glasswall-Management bezeichnet. Glasswall im Sinne gläserne Wand. Also er hat eben auch hervorgehoben, dass ein Shopfloor-Management eben bedeutet, ein kleines Unternehmen im Unternehmen zu leiten. Also Glasswall, ich mache mich gläsern mit den wichtigen unternehmerischen Dingen, die da wichtig sind. Und jeder, der vorbeiläuft, kann auf mein Board schauen und auf unser Tun schauen und begreift, wie unser Unternehmertum gerade ist, mit was wir uns beschäftigen, was unsere Probleme sind, wo wir stehen.
Bringt mich genau gleich zu dem nächsten Aspekt, den du mit Board auch skizziert hast. Das ist ja im Grunde genommen das visuelle Management, das ich auch damit generiere. Also ich fand das sehr schön, wie du sagtest, man muss sich auch fokussieren, weil das Board irgendwo eine definierte Größe hat. Also damit fokussiert man sich schon mal auf das Wesentliche. Aber es ist ja auch diese Darstellung, zum Beispiel über Ampelschaltung, dass man sehr schnell erfasst, wo die Probleme liegen. Ja, das steckt ja auch letztendlich dahinter. Ich erinnere mich noch an Diskussionen ganz zu Anfang, dass man dann natürlich nicht nur sich gegenüber den Mitarbeitern sehr transparent macht, sondern, oh, das könnten ja dann auch Kunden sehen. Und wenn da jetzt schlechte Zahlen stehen, was machen wir denn dann damit? Das braucht dann schon tatsächlich eine Auseinandersetzung damit, dass gerade das, dass man nämlich systematisch auch an Abweichungen arbeitet, ja eine gute Eigenschaft ist, ja. Und es gibt ja keine geleckte Organisation, bei der keine Fehler existieren. Ja, das ist ja eigentlich blanke Theorie. Aber tatsächlich ist das auch ein nötiger Kommunikationsprozess, also erst einmal ja Verständnis dafür zu entwickeln, dass das okay ist, schlechte Zahlen zu zeigen.
Also ich komme ja in viele verschiedene Unternehmen mit verschiedenen Reifegraden von Shopfloor, würde ich mal sagen. Und für mich ist das immer ein Ausdruck von Reifegrad, wenn die Organisation noch Angst hat, sich transparent zu machen. Das zeigt mir häufig, dass sie von ihrer Haltung zum Thema Shopfloor doch noch eher in den Anfängen steckt. Und ich glaube, je reifer eine Organisation wird, wird es eher, man ist eher stolz darauf, dass man eben daran arbeitet. Man hat nicht mehr das Gefühl, man muss es verstecken vor Kunden oder externen Besuchern, sondern es ist ein Teil des Unternehmens, auf das man stolz ist.
Lass uns zu den Kommunikationsroutinen kommen. Wir sprachen schon an, kurze Meetings, kurzzyklische Meetings, zu festen Zeiten, die Verlässlichkeit, hattest du angesprochen. Du hast auch schon mal 15 Minuten genannt, aber kannst du nochmal für uns skizzieren, was ist der zweckdienliche Zeitdauer? So, ich mal im Durchschnitt, ich weiß, dass das natürlich stark vom Unternehmen abhängig ist. Und was bedeutet dann wirklich kurzzyklisch?
Ich glaube, das ist das meistdiskutierteste Thema in Shopfloor. Ich habe dafür für mich eine klare Antwort. Kurzzyklisch heißt täglich. In der Produktion ist das sehr üblich geworden. Da akzeptiert man das einfacher. In der Administration diskutiert man es öfter, macht es dann nur manchmal einmal die Woche und damit ist es für mich kein Shopfloor-Meeting mehr. Also täglich heißt wirklich, sich täglich treffen, diese feste Routine haben und dann reicht pro Mitarbeiter eine Minute, zwei, um kurz die wichtigen Themen anzusprechen. Und Shopfloor-Runden sollten eh nicht so riesig sein, damit sie wirksam bleiben. Also ist 15 Minuten ein guter Orientierungsschnitt, sage ich mal, für die Zeit. Täglich, ja.
Kennzahlenorientierung war dann ein weiterer Aspekt. Wie komme ich denn überhaupt erstmal zu den richtigen Kennzahlen?
Da werde ich fast ein bisschen methodisch. Also da mache ich es mir immer sehr einfach und gucke mir das magische Dreieck an. Qualität, Kosten, Zeit. Und das passt auf alles für mich. Das passt auf jeden Produktionsprozess und das Modell passt auch auf jeden Administrationsprozess. Das heißt, wenn ich eine Prozessleistung messen möchte, habe ich diese drei Möglichkeiten, um eine Idee zu kriegen, wie leistungsfähig mein Prozess ist. Und dann hängt es ja sehr von der Strategie des Unternehmens ab, wo möchte ich mich verbessern oder an welcher der drei Ecken insbesondere möchte oder muss ich mich verbessern. Ja, muss ich mehr Menge bringen? Muss ich kostenmäßig produktiver werden? Ja, ist mein Produkt qualitativ schlecht, ne? Quality first. Dann muss ich erst an der Qualität arbeiten. Daraus ergibt sich die Kennzahl. Und vielleicht auch für mich wichtig, jeder Verbesserungsprozess beginnt mit der Kennzahl. Also für mich ist nicht vorstellbar, irgendeinen Verbesserungsprozess zu starten, ohne dass wir definieren, an welcher Kennzahl würden wir denn festmachen, ob sich das Problem verbessert. Ich habe immer so ein blödes Beispiel. Ich sage immer, stell dir vor, du willst Gewicht abnehmen, ja, und du würdest dich vorher nicht auf die Waage stellen. wie spaßfrei das wäre, weil du würdest abnehmen, du wüsstest gar nicht, wie viel und du wüsstest gar nicht, was wirklich gewirkt hat. Genau.
Ein Beispiel an der Stelle mal genannt. Man trifft ja mitunter auch auf auch gelebte Systeme, also wo Kennzahlen schon existieren, auch Boards existieren. Wenn man dann 120% First Passiert liest am Board und dann hineingeht und fragt, wie das erzielt wird, ja eben durchs zweite und durchs dritte Testen, dann weiß man, dass das Sinn macht, diese Kennzahlen erstmal wieder einzustampfen und von vorne zu beginnen. Ja. Also ich hatte schon auch Erlebnisse, wo ich mich dann entschieden habe, tatsächlich die Vielzahl an Kennzahlen, die erstmal drauf waren, alle wegzunehmen und dann mit einer neu zu beginnen. Ist tatsächlich der Umgang mit dieser Kennzahl. Wie kann ich sie beeinflussen? Wie erkenne ich die Wirkung dann in der Kennzahl tatsächlich? Durch welche Handlungen? Dass das erstmal neu erfahren, neu gelernt wird, um dann erstmal eine belastbare und verstandene Kennzahl auch zu generieren. Ne? Mhm. Ansonsten bin ich bei dir auch im Zieldreieck, aber ja.
Wir haben mal in einem Unternehmen eine Befragung gemacht, haben wir beispielsweise einen Staplerfahrer angehalten und haben ihn gefragt, woran wirst du heute Abend festmachen, ob du heute einen guten Job gemacht hast? Und dann hat er uns erzählt, wenn ich weiß es nicht mehr genau, 4 oder 5 Mal es schaffe, vom Lager an die Linie zu kommen und erfolgreich da meine Ware zu platzieren. Und dann haben wir uns bei dem entsprechenden Teamleiter mal das Kennzahlensystem angeschaut und haben verstanden, warum der Mitarbeiter keine klaren Ziele hatte. Also er hatte für sich klare Ziele. Er will es 4 Mal am Tag an die Linie schaffen. Aber ob das Ziel mit seinem Teamleiter übereinstimmte, ne, das war die große Frage. Und ehrlich gesagt war die Erkenntnis in diesem Falle eher nicht. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass man es wirklich vom Mitarbeiter denkt. Woran kann der Mitarbeiter festmachen, ob er mit dem Prozess einen guten Job gemacht hat?
Wir sind dann, glaube ich, auch eher bei diesen, was man so im Englischen unterscheidet zwischen Lead- und Lag-Measures, also tatsächlich einer Kennzahl, die in der Folge dann eine andere Kennzahl beeinflusst. Ja, also wenn ich halt, bleiben wir mal bei deinem Abnehmen-Beispiel, erstmal mich darauf fokussiere, dass ich ein Ziel setze, wie oft oder wie viel ich Sport machen möchte, was ich in meiner Ernährung tun möchte, dann wäre halt das Wiegen auf der Waage nachher nur ein Deckmeasure. Ja, und weiß ich, das ist schon von Vorteil, wenn man eher an einem Leadmeasure arbeitet, weil du dann im Grunde genommen die Wirkung auch sofort siehst. Habe ich es erreicht oder nicht erreicht? Die Lag-Measures sind ja meistens so Kennzahlen, die erst im Nachhinein generiert werden. Und das sind genau die von den Mitarbeitern kommen. Ja.
Genau, also ich finde es gerade interessant. Ich habe dafür auch die deutschen Worte, die ich gebrauche. Und ich nenne es einfach, das eine sind die Ziele-Kennzahlen des Prozesses und das andere sind die Verbesserungskennzahlen. Und manchmal brauchst du die Verbesserungskennzahl als Zwischenschritt, um zu gucken, ob du die Ziele-Kennzahl in der richtigen Richtung beeinflusst. Ne? Also wenn ich abnehmen will, ist vielleicht meine Ziele-Kennzahl das Gewicht. Und die Verbesserungskennzahl ist vielleicht ja die Anzahl an Sporteinheiten oder die Energiezufuhr oder was auch immer. Und wenn ich das noch ergänzen darf, ich bin ein großer Freund davon, dass dann beide auch so aufgehängt sind am Board, dass der Mitarbeiter diese Zusammenhänge versteht. Dass er mit dem einen auf das andere einzahlt. Also am liebsten hängen die nebeneinander quasi.
Womit wir bei der Verbesserung wären, kontinuierliche Verbesserung hat ja sehr viel mit Problemlösung zu tun. Und allein wenn ich mir mal nur die Welt anschaue, PDCA-Zyklus, bei Six Sigma ein D-Make, 8D, A3, es gibt ja viele Methoden auch hier, wie ich mich ein Problem widmen kann. Manche Methoden erscheinen mir dann auch wie auf, ja, mit Kanonen auf Spatzen schießen. Was sind denn deine Erfahrungen dazu? Setzt man besser verschiedene Instrumente für verschiedene Probleme auch ein oder wie geht man da am besten mit um?
Ach, da gibt's bestimmt verschiedene Meinungen. Ich bin ein Freund von Simplify, also von einfachen Methoden. Und ich mag so, also wir nennen es ja Problemlöse-Stories, ja, so eine Aneinanderreihung von Einzelmethoden, die am Ende zu einer guten Lösung herbeiführen. Ich mag einfache Modelle, 4-Phasen-Modelle, wo du wirklich guckst, okay, wie beschreibe ich das Problem? Was könnten Ursachen sein? Was mir wichtig ist an diesen Modellen, ob du jetzt DMAIC nennst, ob du, egal, das sind ja, dahinter stehen ja oft die ähnlichen Methoden, ist für mich eher, dass wir hypothesenbasiert arbeiten. Also ich erinnere mich jetzt, ich habe jetzt ein Bild vor mir in einer Maschinenbaufabrik, die Maschine läuft nicht so, wie sie will. Ich stehe mit den Mitarbeitern an Bord und mache eine Problemlösestory. So. Und jetzt fange ich an zu fragen und sage, okay, beschreib bitte das Problem. Und dann habe ich 3, 4 verschiedene Menschen da stehen. Der Entwickler gibt mir eine Problembeschreibung. Der Maschinenbediener gibt mir eine Problembeschreibung. Der Softwareentwickler gibt mir eine Problembeschreibung. Und jede ist anders. Jede ist aus der Perspektive des Experten. Und normalerweise würden die vielleicht gar nicht miteinander reden oder zumindest sich nicht zuhören oder nur der Lauteste würde gehört. Ja, und Problemlöse-Story heißt für mich auch moderiert, werden die Experten gehört, die anderen werden auch ja gezwungen zuzuhören. Und plötzlich ergibt sich aus einer Perspektive ganz viele Expertenperspektiven auf das Problem und da purzeln Erkenntnisse. So, und also das ist vielleicht mal das Erste, was mir wichtig ist, dass die alle gehört werden. Und dann geht man gemeinsam hin und entwickelt Hypothesen, was könnten Ursachen sein. Und das hat natürlich eine ganz andere Qualität, wie wenn es jeder für sich in seinem Silo macht. Ja, und auf Basis dieser Hypothesen und die Menschen arbeiten gemeinsam, das ist ja gar nicht mehr so alltäglich, dass man bereichsübergreifend zusammenarbeitet. Und dann beschließen sie daraus, in meinen Worten, Experimente, erste Lösungsideen. Und die bringen sie für sich in eine sinnvolle Reihenfolge und sagen, erst probieren wir Experiment 1 und dann 2. Und dann vereinbaren sie sich sogar, wie schnell sie drangehen wollen. Und nach jedem Experiment treffen sie sich wieder an Bord und die neuen Erkenntnisse fließen ein. Und das ist für mich eine sehr, sehr, sehr wertvolle Arbeit. Das macht für mich einen großen Unterschied, ob ein Unternehmen erfolgreich ist oder nicht mit Lean.
Und dennoch gibt es dann Tafeln, wenn man auf die schaut, stehen dort Probleme, die 3 Monate alt sind, und stehen dann Verbesserungsaktivitäten, die nach einem halben Jahr noch nicht abgeschlossen sind. Was ist denn da schiefgegangen?
Da hätte ich jetzt viele Hypothesen. Also erstmal muss ich vielleicht nochmal was zu einer Haltungsgeschichte sagen. Meine Idee von Shopfloor ist, jede Ebene so problemlöse wirksam zu machen, wie es nur geht, damit wenig Eskalation überhaupt notwendig ist. Das heißt auch für mich, dass die Arbeitsebenen die Problemlösung machen müssen, weil dort die wahren Experten sind. So, ne? Was ist schiefgegangen? Für mich bedeutet es, dass dann an Bord nur Probleme sein dürfen, die das Team auch beeinflussen kann, also wo es wirklich daran arbeiten kann. Probleme, die nur von höheren Ebenen entschieden werden können, die gehören für mich da nicht hin oder müssen separat gekennzeichnet sein. So. Warum stehen da Maßnahmen, die ein halbes Jahr alt sind? Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also entweder die Maßnahme ist viel zu groß gefasst. Für mich muss an den Shopfloor eine Maßnahme so klein gefasst sein, dass sie bis morgen übermorgen erledigt sein kann. Auch das ist eine Kunst, eine Aufgabe so weit runterzubrechen auf die kleinsten Schritte, dass sie eben in die Erledigung kommt. Naja, oder es ist dem Team noch nicht so wichtig, dass sie verbindlich an ihren Dingen arbeiten. Das kann natürlich auch sein, dass man sich sagt, ja, wir schreiben das jetzt mal auf und morgen erklärt der Mitarbeiter, warum es wieder nicht ging, warum wieder ganz viele Sachen dazwischen kamen. Das erlebe ich natürlich auch sehr oft, dass Unternehmen so eine Verbindlichkeitskultur haben, dass sie beschlossen haben, sich nicht so ernst zu nehmen mit ihren Maßnahmen. Auch das erlebe ich oft, ja.
Du sagtest, da gibt es eben dann Hebel, die das Team jetzt selber nicht entscheiden kann. Das heißt, wir sind dann ja jetzt auf der Stufe, okay, es muss ja irgendwie weitergehen. Das sind ja dann Eskalationsroutinen, die man etablieren kann. Wie setzt man sowas möglichst praktisch jetzt auf?
Also ich habe einmal ein großes Projekt tatsächlich bei Daimler begleiten dürfen. Das war so eines meiner ersten, wo wir Shopfloor quasi strukturiert haben über die Hierarchieebenen. Wir nannten das damals Cadence-Projekt, ne? Cadence von Kardiologie, Gleichtaktung quasi. Also wie können wir die Kommunikation im Unternehmen mit 5000 Mitarbeitern damals gleichtakten? Und das ist, das macht Shopflow aus meiner Sicht dann richtig stark. Wenn du, also ich mache mal ein Beispiel, zwischen 6 und 7 finden alle Meetings täglich statt in der Produktion. Natürlich keine Stunde lang, aber in dieser Zeitrange. Von 7 bis 8 alle produktionsnahen Bereiche, ne, wie eine Quality, eine Instandhaltung, ne, weiß ich nicht. So, dann von 8 bis 9 alle indirekten Bereiche, alle administrativen Bereiche. So, dann sind alle Bereiche durch und dann geht's über die Hierarchien. Dann gibt es die Ebene Teamleiter mit Abteilungsleitern, Abteilungsleiter mit Bereichsleitern. Und wir haben das damals so durchgetaktet, dass spätestens um 11 alle Probleme, die bis dahin nicht in den Ebenen gelöst werden konnten, die wir so problemlöse wirksam gemacht haben, wie es ging, spätestens um 11 auf der Werksebene angekommen waren. Und sich dort der Werkleiter mit den wichtigsten Bereichsleitern getroffen hat, sodass direkt dort Entscheidungen getroffen wurden zu dem Tag und dann der Informationsfluss wieder rückwärts laufen konnte. Und das macht natürlich ein Unternehmen super stark, wenn ich den Informationsfluss so standardisiert habe. Das bringt Schnelligkeit, das bringt Wirksamkeit. Also dann, das ist für mich dann nochmal Shopfloor Level 2, wenn es eben diese Vernetzung über die Hierarchien gibt.
Es gibt ja dann noch Unternehmen, die sich im Anschluss an diesen Ritus auch noch eine besprechungsfreie Zeit definieren. Bei uns war das stets schwierig, weil wir halt mit Asien gerade die Kommunikation am Vormittag durchführen mussten und deswegen passte das eben gerade nicht. Es ist auch dann schwierig natürlich, weil das unternehmensweite ein Stück gemacht werden muss, weil ja Entscheider dann ja auch in anderen Abteilungen sitzen, respektive die dann einen auch nicht einladen dürfen. Aber wie findest du prinzipiell diesen Ansatz, dann im Anschluss an dem Shopfloor-Management eine besprechungsfreie Zeit zu etablieren?
Ich finde es gut. Ich möchte noch mal das Beispiel aus meinem Projekt bringen. Wir haben damals alle Shopfloor-Gespräche auf den Vormittag gebracht und es war wie eine Spielregel. Der Vormittag gehört dem Shopfloor und da dürfen die Meetings sein, da dürfen Problemlösegespräche sein und ansonsten kein weiteres Meeting, also was du vielleicht jetzt mit besprechungsfreier Zeit beschreibst. Die Regelkommunikation war durchgetaktet. Am Montag hatte die oberste Ebene mit der zweiten Ebene Regelkommunikation, am Dienstag die nächste. Und ich weiß es nicht mehr, was der Mittwoch oder Donnerstag war, auch mal mittags meetingfreie Zeit. Einfach mal einen Nachmittag, wo kein Meeting war, ne? Alle Top-Manager, alle Manager sind heute so übermäßig belastet mit Meetings. Also wir hatten auch wie eine Wochenstruktur entwickelt, also eine Tagesstruktur, morgens Shopfloor, mittags Strategie und andere Dinge und eben auch eine Wochenstruktur. Also ich habe gesehen, wie das Werk sich langsam ausgerichtet hat und sich an dieser Struktur orientiert hat und wie viel Klarheit das reingebracht hat. Ja.
Damit möchte ich mal ein Stück in den Aspekt jetzt hinübergehen. Durch diese Mitarbeiterbeteiligung findet ja auch eine Entwicklung statt. Ich will dir das mal kurz an einem Beispiel skizzieren. Vor langer Zeit habe ich das Prinzip Reißleine in Richtung Shopfloor-Management gebracht. Also wie Reißleine heißt ja, ich halte die, jeder Mitarbeiter darf die Linie anhalten und dann wird entsprechend reagiert, kann weiter produziert werden oder nicht. Das meine ich jetzt nicht, sondern vielmehr, dass es eine Stelle dann gab, an der diese Probleme gesammelt wurden oder diese Abweichungen erstmal festgehalten wurden und da traf man sich dann jeden Tag dazu. Ja, das war eine sehr frühe, simplifizierte Form eben eines Shopfloor-Managements, gezielt nur aus einer Quelle der Abweichung aus dem Prinzip Reißleine. Täglich trafen sich die Kollegen aus verschiedenen Fraktionen dann das war tatsächlich digital an der Stelle, vor diesem Monitor. Und das war einfach spannend zu beobachten, wie über die Zeit, und da rede ich jetzt tatsächlich über Monate hinweg, Quartale, es erst mit einem Muster begann, es gab gar keine Probleme. Ja, es wurde überhaupt nichts angezeigt, ja. Gehend dann in die nächste Phase, es gab nur noch Probleme und eine derart große Anzahl an Problemen, dass man derer gar nicht mehr Herr werden konnte. Dann in eine nächste Phase, dass zu den Ursachen immer Schuldige gesucht wurden, woran sich schnell die Phase dann anschloss, Schuldige zu suchen, die in anderen Bereichen waren, bis man dann erst einmal in den Modus kam, der eben nichts mehr damit zu tun hatte, sondern sich eben der Lösung dann widmete. Ja, also worauf ich hinaus will, das ist nun mal so eine Facette, ein Erlebnis über einen längeren Zeitraum. Das finde ich einfach so faszinierend, dass, wie ich es eingangs sagte, so ein Shopfloor-Management auch Mittel zum Zweck einer kulturellen Veränderung sein kann. Hast du das auch in Unternehmen schon in dieser Weise erlebt?
Ja, natürlich, würde ich jetzt gerne sagen, in jedem Einzelnen. Also wir Menschen, ja, wir sind ja Menschen, wir haben Widerstände gegen Veränderungen und auch die Einführung von Shopfloor ist eine große Veränderung. Und ich glaube, es ist so, jeder will gut dastehen, jeder will anerkannt sein, das ist ein ganz menschliches Bedürfnis. Und jetzt kommt so ein Shopfloor-System und zeigt die wahren Werte des Prozesses auf und dann ziehen wir uns diesen Schuh oft an und haben die Idee, wir Menschen werden gemessen. Und ich lege in meinen Projekten einen sehr, sehr, sehr großen Wert darauf, dass wir Prozessprobleme benennen. Und das können viele gar nicht mehr. Ja, also was ist das Problem? Der Müller kann das und das nicht gut. Ja, und was ist dann die Lösung? Wir müssen nochmal mit dem Müller reden oder der Müller muss nochmal geschult werden oder wir müssen den Müller versetzen. Wenige können heute schon beschreiben, was das Prozessproblem ist. Und das hat eine gewisse Neutralität. Und das hat für mich den Charme der Methode, dass wenn du wirklich die Teams dahin bekommst, dass sie die Prozessprobleme benennen können, es weggeht von der Person. Und das ist so ein bisschen parallel der Weg, den du beschrieben hast. Am Anfang fühlt man sich total angekratzt, man wird gläsern, man hat Angst, dass man daran gemessen wird, nicht gut genug ist. So, und dann muss man ja erstmal das Vertrauen bekommen, auch im Team, von der Führungskraft, dass man nicht gemessen wird, sondern dass der Prozess gemessen wird. Ja, und darin liegt für mich auch die Clou. Also wenn ein Prozess personenabhängig ist, ist es sowieso ein schlechter Prozess, mal davon abgesehen. Ja, aber das ist das, was menschlich passiert. Und für mich ist das eine große Freude und eine Normalität, dass ich am Anfang auf Widerstände treffe, dass genau diese Angst da ist. Und dann mit den Teams diese Widerstände auch zu überwinden über die Zeit. Das ist einfach ein großartiges Geschenk. Ja.
Das führt mich tatsächlich nochmal zu, weil ich es gerade selber so sagte, so eine digitale Lösung. Wir haben prinzipiell ja manuell gestartet, bewusst aufgrund dieses haptischen Erlebnisses, das ein Mensch an einer Tafel hat. Also es ist ja selbst dieser Aspekt, wenn ich selber schreibe, dann habe ich einen anderen Bezug zu diesen Informationen, die ich dahinter lasse, vielleicht sogar eine höhere Verantwortlichkeit dazu. Dennoch gab es von den Teams Erfahrungen, die sie selber auch erlebt haben, dann an der Tafel, dass Trends nicht erkennbar waren, dass bestimmte historische Informationen dann nicht mehr verfügbar waren und dass man dann gerne auch auf einen digitalen Weg gegangen ist. Aber wie siehst du das? Ist das ein Standardprozedere, was man so auch empfehlen sollte? Also erst manuell tun und dann digitalisieren? Oder wie siehst du das?
Also auf jeden Fall würde ich dir zustimmen, immer manuell zu beginnen, weil manuell heißt, und wir reden jetzt darüber, wie man ein Board miteinander auch aufbaut, ne? Wie man die Kennzahlen sieht, wie man Trends erkennbar macht. Wenn ich Mitarbeitern ein fertiges digitales Board vor Augen halte, ist die Identifikation mit dem Board gleich null. Wenn ich einen Mitarbeiter an einem Blatt Papier einen Balken in ein Balkendiagramm einzeichnen lasse und ihn erklären lasse, wie sich das verändert hat zum Vortag oder zum Vormonat, dann ist die Identifikation ungleich höher. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja, dass die Mitarbeiter zu Mitunternehmern werden. Und deswegen würde ich immer, immer, immer da, wo es möglich ist, manuell starten. Jetzt hast du es schon angesprochen, es gibt heute so gute Möglichkeiten, Maschinen auszulesen, Trends darzustellen. Deswegen ist für mich das Optimum eine Kombi. Also ich habe ein digitales Board und ich habe ein haptisches Board, wo ich nach wie vor noch hypothesenbasiert an Themen arbeite und vielleicht auch noch Kennzahlen habe, die ich manuell eintragen lasse. Und ich habe ein digitales Board, was mir all die Trends und anderen Kennzahlen liefert, die einfach wichtig sind, um die täglichen Entscheidungen zu treffen. Wissend, dass es so viele Teams gibt, die nicht mehr beisammensitzen Und ich kriege ganz oft Erklärungen, die sagen, ja, wir fangen jetzt gar nicht mit haptisch an, heute im Zeitalter der Digitalisierung. Und in meinen Projekten scheitern dann viele und müssen doch wieder den Weg zurückgehen. Ich habe jetzt gerade ein Unternehmen gehabt, da habe ich im ganzen Unternehmen Shopfloor eingeführt, überall manuell, haptisch, nur die Entwicklung hat sich geweigert und hat gesagt, nein, wir machen digital. Und es war einfach die Abteilung, die nach 3 Jahren noch nachgehinkt hat. Und dann der Chef irgendwann entschied, nein, ich möchte das jetzt nicht mehr. Ich möchte jetzt einfach, dass ihr es mal haptisch ausprobiert. Und sofort hat sich die Qualität wahnsinnig verändert, weil Menschen sich gegenüberstehen. Die sehen den ganzen Körper, die riechen, ob der andere genervt ist oder nicht. Die müssen wieder miteinander kommunizieren. Es ist eine andere Qualität von Begegnung.
Wie führt man denn Shopfloor-Management am besten ein? Du hast jetzt schon mehrere Beispiele genannt, du hast ja sicher Erfahrung. Was sind sinnvolle Schritte, die man da begehen sollte?
Da sprichst du mein Herz des Organisationsentwicklers an. Für mich gibt es keine allgemeine Guideline. Für mich ist immer, ich muss mir das Unternehmen anschauen mit den Führungskräften, ich muss mir das Produkt anschauen und dann entwickeln wir mit den Führungskräften wir nennen das eine Architektur. Und da gibt's ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe ein Beispiel vielleicht mal, da wo ich es sehr ganzheitlich eingeführt habe. Dort haben wir die Führungskräfte geschult. Wir haben Shopfloor-Coaches ausgebildet im Unternehmen, die quasi bei den Meetings gecoacht haben und aber auch beim Aufbau des Boards gecoacht haben. Und es hatte erstmal eine Freiwilligkeit. Und es gab die Maßgabe, dass nach einem Jahr jeder für sich mal ein erstes Shopfloor entwickelt haben muss. So. Und dann hast du erstmal eine totale Unterschiedlichkeit. Manche machen viel, andere machen erst vor Ablauf des Jahres mal was. Und dann führst du zusammen. Bei dem Unternehmen hat die hohe Freiwilligkeit dazu geführt, dass viel entstehen durfte. Und dann sich so die besten Beispiele einfach entwickelt haben als Standard. Das war sehr schön zu sehen, weil da sofort so eine sehr hohe Akzeptanz da war. Ich glaube, wenn du es mehr reinpushst und schneller reinpushst, dann ist es oft so, du fängst an zu überzeugen. Ich habe schon gesagt, ich bin ein Freund von Wortspielen. Du fängst an zu überzeugen. Da steckt nicht mehr viel von den Menschen selbst drin. Das ist, also du hörst schon raus, ich bin ein großer Freund von, gib ein bisschen mehr Zeit, lass die Menschen das selbst entwickeln. Wir begleiten die Organisation und du hast intern auch nochmal Leute, die eine ähnliche Rolle einnehmen wie ich als Externer, aber viel häufiger dabei sein können und unterstützen.
Ich bin auch der Meinung, es gibt auch kleinere Ansätze. Man muss nicht immer gleich so die Full-Blown-Variante da auswählen. Also beispielsweise, man muss sich ja nicht gleich allen Problemen der Fabrik widmen. Man könnte ja sich erst einmal, ist das dann ein schönes Beispiel, also wir haben zum Beispiel auch Fehlertische entwickelt. Ein Fehlertisch, der an der Fertigung steht, wo die Teile hingelegt werden, die Probleme erzeugt haben. Du hast damit gleich ein visuelles Element. Teil liegt da, heißt, da war ein Problem. Ja, brauchst auch noch nicht mal eine Kennzahlentafel dazu. Kannst aber im Grunde genommen schon solche Prozesse starten, wie gehe ich jetzt damit um? Man trifft sich dann täglich dort mit den Fraktionen, die das bewirken können, die das verändern können. Ja, um schon mal zu schauen, diese Disziplin findet die statt, dieser Ritus tatsächlich, der Verlässlichkeit auch an der Stelle. Also wenn man nicht gleich die große Lösung haben möchte, glaube ich, dass es auch solche kleinen Ansätze gibt, bei denen tatsächlich aber schon auch die Kultur geprägt werden kann. Ja.
Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig, das habe ich jetzt gar nicht angesprochen. So inhaltlich habe ich immer diese Idee, fang ganz langsam an. Also ich habe immer so den Spruch, fang mit 20% Inhalt an. Ist natürlich keine wirkliche Aussage, aber es soll zum Ausdruck bringen, fang sehr langsam an und nimm dir die Zeit. Und mit was man anfängt, habe ich festgestellt, ist völlig egal. Ob du anfängst, Ziele aufzustellen und die dann zu messen, ist ein toller Weg. Ob du überhaupt mal anfängst, Probleme aufzuschreiben, ist ein toller Weg. Ob du überhaupt mal anfängst, deine Ressourcen täglich zu steuern. Also wo du anfängst, ist egal, fang langsam an. Ich glaube allerdings, dass die Führungskraft das komplette Bild haben muss und auch den Mitarbeitern dann mal das komplette Bild schon mal als Bild zur Verfügung stellen muss, damit sie eben alle dieses Ziel anstreben. Und das ist, du hast mich nicht danach gefragt, aber das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt auch für mich. In welchem Führungsstil entwickle ich Shopfloor? Also es ist ja sehr, sehr stark abhängig davon, welchen Führungsstil die jeweilige Führungskraft hat. Und deswegen ist Shopfloor für mich auch stark, weil es jeden Führungsstil greifen kann oder fast jeden. Was nicht funktioniert, ist ein kontrollierender Führungsstil. Also ich glaube, wenn du Shopfloor einführst und du hast Mr. Controlletti, der wirklich bis ins Detail versucht, seine Mitarbeiter zu überprüfen, dann wird aus so einem Shopfloor-System schnell ein Stasi-System. Also dann fühlen sich Mitarbeiter kontrolliert und sie haben keine Motivation mehr, wirklich an der Prozessverbesserung weiterzuarbeiten. Aber alle anderen Führungsstile eignen sich, also wenn du eine Führungskraft hast, die sehr auf selbstorganisierte Teams aus ist, wunderbar, kannst du wunderbar entwickeln, ja. Was auch immer, wenn du eine Führungskraft hast, die eher situativ führen möchte. Also ich glaube, alle anderen Führungsstile kann es greifen.
Lasse ich dann auch die Führungskraft das Shopfloor-Meeting moderieren oder installiere ich dazu bewusst einen eigenen Moderator? Oder lasse ich es geschehen?
Da habe ich eine sehr eigene Meinung. Da kennen mich meine Kollegen auch mit. Ich weiß, dass viele gerne rotieren und sonst was. Ich bin ein großer Verfechter. Ich bin mir sicher, am Anfang ist es wichtig, dass die Führungskraft moderiert, weil sie erstmal für sich dieses Führungssystem aufbauen muss. Und sie muss es verstehen und sie muss die Hebel verstehen. Wenn eine Führungskraft das selbst aufgebaut hat, dann kann sie mit der Zeit überlegen, will ich mir einen Stellvertreter mit reinholen oder übergebe ich es jetzt ins Team, weil ich selbst organisierte Teams habe und jeder das kann? Aber ich bin mir sicher, am Anfang muss es die Führungskraft tun. Und was ich halt erlebe, ist, dass Führungskräfte schnell das delegieren, also wirklich delegieren. Ich benutze ganz bewusst das Wort und damit Führung delegieren. Und das geht halt nicht. Ja, also da habe ich eine sehr klare Meinung dazu.
Es ist dann aber tatsächlich schön, wenn man das in ein reifes Team überführen kann. Da habe ich auch ein Beispiel dafür. Ich kenne eine Runde, die existiert tatsächlich seit 16 Jahren tagtäglich und wird heute nur von den Mitarbeitern vorangetrieben. Ja, und die Führungskräfte sind Zuhörer dabei oder Entscheider dann, wenn sie gebraucht werden.
Ja. Das ist für mich auch ein Zielzustand, also auch aus Führungsentwicklung ist es für mich ein anzustrebender Zielzustand und wenn du in die Nähe kommst, dann macht es einen sehr, sehr großen Spaß zuzuschauen. Ja, bin ich bei dir.
Lass uns abschließend noch einen Blick richten auf weg von der Produktion. Du sprachst das Ganze am Anfang auch an, auch im Büro kann man ja genauso Shopfloor-Management etablieren.
Ja, unbedingt.
Ich habe ja häufiger, aber dann, es gibt ja jetzt nicht überall Kennzahlen. Bewege ich mich dann jetzt nur in einem Aufgabenmanagement an der Stelle oder vertrittst du die Meinung, nein, man kann auch überall Kennzahlen generieren?
Ja, ich bin noch klarer in meiner Aussage, man muss. Also wir reden im Grunde, wenn wir es nicht Lean nennen, über Geschäftsprozessmanagement. Also ne, wenn du mal, jetzt nehme ich mal noch ein Wort in den Mund, Hoshinkanri. So, also wie generiere ich Ziele und wie breche ich Ziele herunter auf die Organisation, dass sie am Ende im jeweiligen Shopfloor-Management verfolgt werden. Das ist das große, große Ziel. Und Hoshinkanri oder dieses Ziele-Herunterbrechsystem sieht ja erstmal vor, du hast ganz auf der obersten Ebene hast du Financial-Kennzahlen, ja, wie Umsatz, EBIT und all diese Dinge. Und die Kunst ist ja jetzt, diese Financials zu übersetzen auf Prozesskennzahlen. Und da sind wir, glaube ich, recht geübt in produzierenden Unternehmen, dass wir das für den Produktionswertstrom machen. Aber wo wir noch nicht geübt sind, was aber so wertvoll ist, ist auch auf die anderen Geschäftsprozesse herunterzubrechen. Ja, wenn ich ein Umsatzziel habe, beispielsweise, ich will 20% mehr Umsatz generieren. Was heißt denn das für HR? Was heißt denn das für einen Controlling-Bereich? Was heißt denn das für, und wenn du keinen Shopfloor im administrativen Bereich hast, wird sich diese Frage nicht gestellt. Und Teamleiter in diesen Bereichen, die sehen sich häufig, jetzt sehr übertrieben gesagt, als Opfer ihres Prozesses und nicht als Gestalter. Und sie werden erst zum Gestalter, wenn sie anfangen, mit Kennzahlen zu arbeiten. Und da hilft mir einfach auch mein BWL-Hintergrund, da habe ich eine sehr große Klarheit. Wir reden über Prozesseignerschaft, Process Owner, lauter so schicke Worte. Aber wenn ich als Führungskraft auch Prozesseigner bin, brauche ich Kennzahlen. Na, ich habe bei Mercedes ein Inhouse-Consulting-Team geleitet. So, was ist mein Geschäftsprozess? Das ist eine interne Beratung. Was sind meine Kennzahlen? Mengenkennzahl, Anzahl der Workshop-Tage, die ich verkaufe intern. Ja, was sind meine Kosten, meine Mitarbeiter? Wie produktiv bin ich? Wie viele Workshops kann ich erarbeiten mit den Mitarbeitern, die ich habe? So, was ist meine Qualität? Die Qualität bestimmt immer der Kunde. Heute würde man ihn nennen den Nutzer. Wer nutzt unsere Produkte? So, der gibt mir, wenn ich ihn frage, eine sehr klare Antwort bezüglich meiner Qualität. Und wenn ich Prozesseigner bin, dann habe ich das Ziel, meinen Prozess kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und das geht nur mit Kennzahlen. Also du siehst, da habe ich eine sehr klare Haltung. Und ich weiß, dass ich da auf Wände treffe erstmal, ja, wenn ich in den Organisationen reinkomme.
Habe ich dennoch nicht anders erwartet. Wenn du jetzt auf unser Gespräch zurückblickst, was ist der eine, dazu möchte ich dich jetzt zwingen, tatsächlich der eine wesentliche Aspekt, damit Shopfloor Management erfolgreich wird?
Damit Shopfloor erfolgreich wird. Die Mitarbeiter müssen mit einbezogen sein und die Führungskraft muss sich ihrer Führungsrolle bewusst sein. Darf ich zwei sagen?
Ja, okay.
Und der zweite wäre für mich, dass Unternehmen eine interne Organisationsentwicklungsrolle haben. Also, dass es Menschen gibt, die coachen können, die Methoden können und die einfach die Organisation begleiten können, weil wir Externen können es nicht alleine aufgrund der, also es wäre ja schön, aber ne, wir sind nicht oft genug da. Es braucht diese interne Rolle und die gibt es oft nicht, was sehr schade ist.
Ja, das hat das gut auf den Punkt gebracht. Ich kann nur sagen, es war mir eine große Freude, über ein so wichtiges Thema mit dir zu sprechen. Vielen lieben Dank, Traudl.
Ich danke dir, Jörg. Mir hat es auch großen Spaß gemacht.
Das war die 8. Folge meines Podcasts über betriebliche Exzellenz. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Und wenn du an weiteren Themen interessiert bist, dann schreibe mir auf derwertstrom.de.